Tere, tere, tere.
Hallöchen.
Hallöchen. Weißt du, ich kann die Musik immer noch hören, übrigens.
Vielleicht muss man erwähnen, dass du sie ausgewählt hast und dass du dann eine sehr gute Auswahl getroffen hast.
Ja, eine sehr dezente Auswahl, würde ich sagen. Eine Evergreen-Wahl wahrscheinlich.
Das sehen die Zuhörer und Zuschauer natürlich nicht, aber eigentlich tanzt du wahrscheinlich bei jedem Intro. Ich sehe es auch nicht, weil wir das Video auch sehen, aber wahrscheinlich, wenn die Kamera kurz ausgeht, dann springst du tanzend durch den Raum.
Ja, tatsächlich. Es ist ein Gute-Laune-Lied. Es ist schönes Wetter, Pascal. Wir haben gute Musik. Wir sind heute nur zu zweit. Patrick lässt sich heute entschuldigen. Und wir haben ein paar Fragen zu beantworten. Was gibt Schöneres?
Der Frühling kommt, habe ich gesehen.
Oh, voll. Voll.
Ja.
So. So. Auf geht's. Wir
Jawohl.
waren, das letzte Mal haben wir das Thema Onboarding besprochen. Ja. Also wie boardet man einen Kunden wirklich an? Haben so ein bisschen darüber gesprochen, was alles schiefgehen kann und warum am Ende das tatsächlich auch zu Umsatzeinbußen führt. Da hatten wir eine sehr, ja, schon intensive Diskussion darüber, muss ich sagen. Und es sind ein paar Fragen eingetrudelt. Und die habe ich fein säuberlich, wie ich das immer so bin, so strukturiert und organisiert.
Selbstverständlich.
Habe ich die mal aufgelistet und ich habe gedacht, wir sind heute nur zu zweit. Das heißt, wir können diese Fragen ganz entspannt diskutieren. Was meinst du?
Selbstverständlich können wir das.
Okay, dann legen wir mal los. Die erste Frage ist, wie misst man den Erfolg eines Onboarding-Prozesses? Das fand ich eine sehr, sehr relevante Frage.
Also, ja, möchtest du selber beantworten oder soll ich eine Impulsantwort geben?
Wie du magst. Ich hab mich natürlich vorbereitet,
Selbstverständlich.
wie man das von mir
Also,
gewohnt ist.
ja, weil ich habe ja durchaus einige Onboarding Experiences gesammelt, aber jetzt nicht in dem Kundensinn, aber in anderen Arten und Weisen. Also zum Beispiel als Mitarbeiter oder als Online-Mitarbeiter. Und ich fand allein diese Experience ja auch sehr vergleichbar in gewisser Weise. Also wie, ich hatte das heute sogar beim Mittagessen mal mit jemandem besprochen, da sprachen wir über, es gibt User Experience, es gibt DX, Developer Experience, aber es gibt eigentlich keine so richtig Mitarbeiter Experience. Und wie gestaltet man also jetzt das Onboarding von einem neuen Mitarbeiter oder das Onboarding von einem neuen Kunden. Und ich finde, das ist ja eigentlich total vergleichbar als Prozess. Also es gibt beim Kunden mehr Leute, die sich darüber Gedanken machen, beim Mitarbeiter lustigerweise weniger. Also wie kriegst du deine Zugangskarte? Wie kriegst du deinen Chip, um irgendwie am Kaffeeautomaten zu bezahlen? So, und meine erste Antwort auf deine Frage wäre gewesen, vielleicht gibt es eine Art NPS des Onboardings. Also würden Sie dieses Onboarding wie wahrscheinlich ist das, dass Sie dieses Onboarding Ihren Freunden weiterempfehlen würden?
Okay, also du sagst Weiterempfehlungsrate auf Basis des Onboardings.
Also die Frage ist ja, also es gibt wahrscheinlich quantitative Sachen, wie schnell bin ich onboardet? Also, ich habe ja, das Onboarding ist ja kein Ziel, nirgendwo. Die Frage ist ja, wie schnell bin ich up and running? Und Onboarding ist ja der Schritt zum, ich kann jetzt dieses Produkt benutzen. Und deswegen ist für mich wahrscheinlich Zeit und Geschwindigkeit ein Faktor in dem Zusammenhang. Und das Zweite ist dann, wie wertvoll war es, der qualitative Aspekt?
Okay. Ja, gute Punkte. Also Time to Value habe ich auch natürlich, ne? Also wie schnell erlebt der Kunde tatsächlich den ersten echten Nutzen? Und da, also beim Überlegen ist mir noch eingefallen, meine erste Apple Watch, die ich gekauft habe. Das war ein sehr schöner Onboarding-Prozess, muss ich sagen, weil der hat schon begonnen, bevor ich das Produkt überhaupt in Empfang genommen habe.
Ich glaube, da kriegt man so eine Nachricht dann im iPhone oder so, gell?
Du kriegst, genau, du kriegst per PN, per iMessage, du wirst ja sowieso informiert, ne? Es kommt morgen an oder so, bla bla bla. Und dann kriegst du noch eine Nachricht, damit du vorbereitet bist auf die Einrichtung der Uhr.
Genau.
Und dann,
Daraus erinnere ich mich vage, ja.
das ist, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil das fand ich sensationell, weil das hat mich tatsächlich beschäftigt. Jetzt nicht so intensiv, dass ich nicht schlafen konnte, aber ich habe durch die Mail gemerkt, ah, ja, Gott sei Dank, die haben mir gerade was weggenommen, was in meinem Kopf rumschwirrt. Also Onboarding gemacht, bevor das Produkt überhaupt da war, fand ich ziemlich, ziemlich lästig. Also Time to Value, ja, also wie schnell erlebt der Kunde den echten Nutzen, den ersten echten Nutzen. Die Activation Rate, also wie viele Kunden durchlaufen das vollständige Onboarding?
Ist das wichtig? Also das,
Ja.
also okay. Also weil
Also wenn so
eventuell gibt es irgendjemand, der sich da verkünstelt in dem Onboarding und eigentlich mehr im Weg steht mit dem Onboarding zum Time to Value, weil man jetzt noch dieses Feature erklären will und dieses Feature.
Aber irgendwo dran muss es ja messen. Also wenn
Ja.
die Leute irgendwie nicht zufrieden sind oder das Produkt nicht nutzen, dann muss man sich schon mal fragen, so ist der Onboarding-Prozess gut? Ist er nötig? Und durchlaufen sie das tatsächlich vollständig? Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Tools ich gekauft habe in meinem Leben. Keine Ahnung. Es wäre tatsächlich mal spannend zu wissen, ob ich nicht eigentlich schon längst Millionärin wäre, wenn ich die ganzen Tools nicht gekauft hätte.
Also bei
Wäre
ein paar,
tatsächlich.
die ich von dir kenne, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, und dann gibt es ja auch immer so ein Onboarding und da bin ich schon pisst, da bin ich schon raus, ehrlich gesagt. Also dann ist schon nicht mehr, dann erzählen die mir Sachen, die ich nicht will und ne, so.
Genau. Also das ist
Und
ja das, sorry.
der Onboarding-Prozess, also wenn die Frage war ja, wie misst man den Erfolg eines Onboarding-Prozesses, das muss natürlich auch qualitativ gut sein. Und das heißt, wenn ein Großteil der Leute abbrechen und vielleicht sogar auch an auffälligen Stellen, so die sich wiederholen, dann macht es natürlich Sinn, da auch mal qualitativ hinzugucken, klar.
Also ich erinnere mich an unser letztes Gespräch und ich fand den Aha-Effekt für mich in dem Gespräch war ja, ob das Onboarding eigentlich nach oder vor dem Kauf stattfindet.
Ja, also
Weil wie wir dem letzten Gespräch ja besprochen haben, war ja so, eigentlich willst du den Kunden ja bei der Kaufentscheidung so weit mitnehmen, dass er loslegen könnte, wenn jetzt nur noch oder eigentlich sogar loslegen kann, auch eine gewisse Zeit in so einem Freemium-Modell oder wie auch immer. Und dann das Wegnehmen, das Schmerzhafte ist.
ja.
Also der Kaufentscheid eigentlich ein Wehren gegen das Wegnehmen ist. Es gibt ja diese Product-Market-Fit-KPI, die sich damit beschäftigt ist, wie schmerzhaft wäre es, wenn du dieses Produkt nicht mehr zur Verfügung hättest. Und danach zu messen, hast du eigentlich ein wertvolles Produkt? Und
Ich habe, Steuerberater, ne? Du kennst das Spiel, gute Vorbereitung. Das heißt, ich habe irgendwie Rechnungen durchgesucht und habe dann eine Rechnung von Typeform. Weiß ich nicht, das sind dann irgendwie 500 noch was Euro, ne?
Das,
Die dann mal
okay.
just so weggehen und dann habe ich so gedacht, krass. Also auch Wahnsinn, welche Summe man bereit ist zu bezahlen für Dinge, die man nicht nutzt, weil sie einfach, klar bin ich ongeboardet bei dem Produkt, also zumindest zu einem gewissen Teil. Ich habe nämlich dann, weil ich gedacht habe, okay, ich kündige jetzt mal, weil ich nutze es de facto überhaupt nicht, also zumindest nicht in dem Ausmaß, dass ich sagen müsste, ich müsste da jetzt 500 Euro durchladen, ne? Und auf dem Weg hin zur Kündigung, was ja auch nicht leicht gemacht wird, aber dazu kommen wir vielleicht auch noch mal später, habe ich dann tatsächlich so ein bisschen was gefunden, was mich hätte ich es vorher gewusst und hätte ich es vorher genutzt, mit Sicherheit zum Bleiben auch gebracht hätte. Da hätte ich mir zum Beispiel ein anderes Onboarding gewünscht, dass die Features, die das eigentlich gehabt hat, oder immer noch hat, ich jetzt nicht mehr, glaube noch ein Jahr oder so. Das wäre einfach sinnvoll gewesen, Und da komme ich nämlich auch schon zum weiteren Punkt, den ich habe, die Retention. Also nach einmal 30, 60 und 90 Tagen, also bleibt der Kunde wirklich aktiv.
Ja, definitiv.
Das wäre auch so,
so ein Moment mit StreamYard, unserem Provider, der hier den Service ja anbietet, und dachte mir, ich bin mir nicht sicher, dass ich etwas für 800 Euro im Jahr gekauft habe. Und dann habe ich mal kurz recherchiert, dass sie mal kurz die Preise erhöht haben.
Okay.
Und dann dachte ich mir, okay.
Wir sehen uns demnächst woanders, oder?
Das habe ich noch. Ich bin dabei, das zu überlegen tatsächlich, weil ich finde, das ist eine Unverschämtheit.
Da aber richtig, sag mal.
Ja?
Wow. Sportlich.
Absolut. Aber das ist jetzt kein Onboarding-Thema, aber nur weil du das so geschildert hast als den Moment, was man bereit ist zu ertragen. Ich wäre ja jetzt auch bereit gewesen, diese 800 Euro zu ertragen, wenn sie mir denn in diesem Zusammenhang ein neues Onboarding gegeben hätten zu der Preiserhöhung, zu sagen, schau mal, hier ist ein Call, jetzt erfährst du, was du zusätzlich alles bekommst, und das ist ja so viel wert, dass diese 800 Euro eigentlich geschenkt sind.
Ja,
das, weil Onboarding ist ja nicht ein einmalig Onboarding abgehakt, weggeworfen.
Genau.
Eventuell ist ja das ein wiederkehrendes, es hat sich etwas geändert, Onboarding. Also für dich zum Beispiel als großen Apple-Fan, den ich kenne, ja, ist, du brauchst ja eigentlich ein Onboarding nach jedem System-Update. Wo du dich darüber freust, dass du neue Sachen jetzt bekommen hast.
Also es gibt aber zwei Sachen, warum ich das nicht nutze. Ich sage es dir ganz so, wie es ist, wirklich, frei raus. Weil ich mir den Arsch abfreue, wenn ich selber drauf komme. Das finde ich mega. Das ist wahrscheinlich so ein persönliches Ding. Und weil ich den einen oder anderen in meinem Umfeld habe, der sich das Onboarding, glaube ich, auch reinzieht, Pascal, und darauf aufmerksam macht.
Ich bin schon bei der Ankündigung des Updates, bin ich schon up to date.
Ja, ja, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Bestes Onboarding, ja.
Das ist sozusagen so wie Private Shopping. Ich bin sozusagen der Private Onboarding Assistant.
Voll. Voll. Ja? Du musst mal, vielleicht hört der Gordon hier ja mal zu, das wäre ja lustig, weil wenn ich ein neues Feature bei iMessage finde, ich baller den zu.
Ich kenne diese iMessages, die dann auf einmal blitzen und funkeln, ja, und verschwinden. Voll. Und
mega, mega. Also, ja. Aber, ich habe noch einen weiteren Punkt.
Ja,
die Expansion Rate. Also wie oft werden zusätzliche Lizenzen und Features nach dem Onboarding gekauft? Habe ich lange drüber nachgedacht. Ich finde es aber tatsächlich relevant. Weil wenn du gut ongeboardet bist, dann neigst du natürlich auch eher dazu, stabil bei dem Produkt zu bleiben. Du nutzt es, du erkennst den Wert, und du erkennst natürlich auch, was du zusätzlich brauchen könntest.
Ja.
Das waren meine.
Ich glaube, ja. Ich glaube, der Fall wäre für mich so eine Art In-Use-Marketing, so ein Attribution-Ding. Also, was führt eigentlich dazu, dass ich jetzt Extension mache? Und das kann ja Onboarding sein, das kann, also was ist letztendlich der Trigger für, ich empfehle weiter oder ich erweitere meine Nutzung oder also was auch immer der geldschaffende Event ist. Mhm. Und da gibt es ja jede Menge. Im schlimmsten Fall ist es ein Newsletter. Ich hatte heute eine Speaker-Umfrage zu einem Event, auf dem ich vor kurzem gesprochen habe. Und da fragte man mich, wie denn so meine Overall-Experience war. Und tatsächlich hat das dazu geführt,
dich zu fragen.
Ja, die Leute kennen mich noch, haben nicht so gut, dass sie das noch tun. Wobei mir zugesichert wurde, dass meine Sachen immer sehr individuell durchgelesen werden.
Vor Panik, dass du das wahrscheinlich öffentlich machst.
ich habe tatsächlich darüber nachgedacht und dachte, eigentlich fand ich den Event ganz gut, aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, gibt es einen Punkt, der mich richtig genervt hat. Und das war, dass praktisch die E-Mail-Adressen weitergegeben wurden an Sponsoren. Ah. Und eigentlich nervt mich nicht das, sondern mich nervt die beschissene, Entschuldigung, E-Mail, die ich dann bekomme, völlig random, überhaupt nicht getargetet, null Mehrwert für mich, weil einfach an alle das Gleiche geschickt wird. Und das ist für mich tatsächlich dann so ein Negativpunkt, wo ich sage, das führt dazu, dass ich jetzt, weil ich mich jetzt daran erinnert habe, ich habe es schon längst wieder vergessen gehabt, aber als ich darüber nachgedacht habe, wie war denn so die Overall Experience, habe ich gedacht, na Moment, da war doch was.
Oh, du findest immer irgendwas.
Das ist jetzt sehr verallgemeinert, finde ich. Du verallgemeinerst aber immer, im Gegensatz zu mir.
Ja, aber immer sehr treffend.
Ja, immer sehr getargetet.
Ja, aber ja, es macht aber tatsächlich was, ne? Weil ich finde auch in der Vorbereitung auf die E-Commerce Expo zum Beispiel, ne? Mhm. Was meinst du, was ich da für Nachrichten bekommen habe, mhm, mit Problemen, die ich habe, von denen ich noch nicht mal wusste, dass sie existieren? Also, wo ich dachte, Alter, ich bin schon genervt, bevor ich da überhaupt hin bin. Mhm. Weißt du? Und ich glaube, dass es vielen. Also es tut der E-Commerce Expo jetzt nicht weh, um Gottes Willen, ja. Aber ich merke einfach, das nervt mich so hart, mhm, weil das natürlich auch mit der Veranstaltung dann gekoppelt ist, ne? Also dieses,
ja, genau,
ich gehe dir jetzt auf die Nerven, ist Teil des Onboardings, theoretisch, ja.
Das ist ja, wie du eigentlich bei dem Typeform gesagt hast, das ist ist ja das Geschäftsmodell der Fitnessstudios ist ja, ich schließe einen Vertrag ab, mache ein Onboarding, persönliches Training für dich, mhm, und dann melde ich mich aber auf gar keinen Fall wieder, weil jedes Mal, wenn ich mich melden würde, würde ich dir einen Grund geben zu kündigen. Bis in einem Jahr das Abo verlängert wird und du sagst, oh verdammt, aber jetzt ist ja wieder Dezember, das heißt, ich muss jetzt wieder mich eigentlich um mein Body kümmern. Und deswegen, gut, dass du mich daran erinnerst, jetzt gehe ich wieder ins Fitnessstudio. Und dann ist für 2 Wochen das Fitnessstudio voll, weil alle Leute sich sozusagen daran erinnert haben. Und tatsächlich ist es im Dating ähnlich. Die Leute kommen in ein Abo und eigentlich willst du sie dann nicht mehr daran erinnern, dass sie dieses Abo haben. Weil es gibt ja Leute, also Leute, die wir kennen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, Katharina, die einfach ihre Abos nicht unter Kontrolle haben.
Entschuldige.
Und deswegen nur durch die Rechnung daran erinnert werden. Und allerdings auch nur, weil die Rechnung eine Geschäftsrechnung ist. Ich wette mit dir, du hast ganz viele Abos im Privatbereich, wo du nicht so sehr auf dein Konto schaust, wie weil du die Buchhaltung abgeben musst und da rutscht es dir voll durch.
So, ich will dir mal was sagen, mein lieber Pascal. Du hast nicht ganz unrecht.
Natürlich.
Aber weißt du was?
Ja.
Was ein geiler Apple-Service ist, und irgendwann muss ich jetzt mal von denen bezahlt werden auch, dass ich daran erinnert werde, egal welches Abo ich über Apps mache, dass die ablaufen und dass jetzt noch Moment Zeit ist zum Kündigen. Und da habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Ehrlich jetzt mal. Und dann kann ich nämlich ernsthaft überlegen, brauche ich, will ich oder will ich nicht mehr? So, ist echt gut. Okay, aber wir schweifen ab.
Machen auch andere inzwischen.
Ich kenne keinen anderen mehr.
Ich habe dir noch gar nicht erzählt, dass ich vor kurzem einen Windows-Laptop gekauft habe. Aber jetzt schweifen wir wirklich ab.
Aber nicht für dich.
Für mich? Doch.
Ach Quatsch, nein.
Doch, aber ich habe gleich Linux drauf installiert.
Bist du unter die Gamer gegangen? Oder warum willst du einen?
Das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber ich lasse sagen nur das größere Thema IT-Security.
Oh Gott, nee, das Fass machen wir jetzt nicht auf. So, kommen wir zur nächsten Frage. Was ist der größte Fehler, den Unternehmen beim Onboarding machen?
Erstens keins.
Ja. Ja, die Frage habe ich tatsächlich nicht, die Antwort habe ich tatsächlich nicht aufgeschrieben.
Ich würde mal vermuten, wahrscheinlich eben genauso wie diese Newsletter-Geschichten, die wir gerade besprochen haben, einfach ein nicht auf das Bedürfnis spezifiziertes Onboarding, sondern hier sind alle meine Features, die du unbedingt kennenlernen wolltest.
Ja. Ich habe zwei Punkte aufgeschrieben. Wenn man das Onboarding als einmaliges Event statt als kontinuierlichen Prozess sieht. Ich habe so ein bisschen an den kompliziertesten Fall gedacht und habe gedacht, also in welchem Unternehmen war ich schon mal drin, in dem ein hochkomplexes oder eine hochkomplexe Software eingeführt wurde und es hat bei einem einmaligen Onboarding für alle geruckt.
Geruckt im Sinne von gereicht oder gereicht. Geruckt im Sinne von auf Wiedersehen?
Es funktioniert, es flutscht alles. So, und wie schön wäre es doch, wenn man mit, also wenn man das Onboarding als Wachstumsstrategie sieht, mit proaktiver Begleitung und regelmäßigen Customer Success Checkpoints. Das habe ich mir so überlegt. Also, dass man Onboarding eher als kontinuierlichen Prozess sieht. Ich glaube, das fördert auch immens die Kundenbindung. Und ich glaube, ein weiterer Punkt ist, also viele denken, nach der Registrierung sind wir fertig. Also der Kunde hat sich registriert und damit ist das Onboarding durch. Aber der entscheidende Moment kommt ja erst, wenn der Kunde den Mehrwert spürt, also im Nachhinein. So. Und wenn das Onboarding den Produktlebenszyklus beim Kunden selber nicht im Blick hat.
Ich glaube, das ist eine Definitionsfrage, was Onboarding ist, weil es, so wie du es beschreibst, ist es ja schon fast Customer Success. Also wo man sagt, okay, wie begleite ich den Kunden und was ist jetzt Onboarding und was ist jetzt Customer Success oder was ist Onboarding und was ist Pre-Sales? Also das ist vielleicht eine
Terminologiefrage. Ist Onboarding ein Task für den Customer Success?
Oder Pre-Sales?
Ja, kann sein. Ja.
Also.
Aber dazu passt vielleicht die nächste Frage ganz gut. Die würde ich gleich mal anschließen. Weil die ist nämlich ganz gut. Wie überzeugt man intern, dass Onboarding ein Umsatzthema ist und nicht nur Support? Das würde ja genau da wahrscheinlich mit reinpassen.
Als Anbieter ist es aber gefragt wahrscheinlich, oder? Nicht als Kunde.
What?
Naja, muss ich meine Mitarbeiter davon überzeugen, dass sie Onboarding von diesem neuen Tool machen sollen, weil sonst können sie es besser nutzen? Oder muss ich als Anbieter meine Kunden davon überzeugen?
Nein, oder intern.
Meine Abteilung?
Wie überzeugt man intern, dass Onboarding ein Umsatzthema ist und nicht nur Support? Also, dass eine andere Gewichtung drauf geht. Das ist das, was du sagst. Es könnte ja auch Pre-Sales sein, ne? Also wie macht man den Leuten intern klar, dass Onboarding ein wichtiges Thema ist, weil hier Umsatz verloren geht?
Das ist doch relativ einfach, finde ich.
Aha. Dann mal los.
Naja, am Ende ist es ein Testen. Wie viel verlieren wir Kunden, wenn wir das nicht machen? Das ist ja dann eine relativ klare Eurozahl, die dabei rauskommt.
Ja, wenn du gehst davon aus, dass die Leute das auf sich dann beziehen und sagen, hätten wir mal ein Onboarding gemacht.
Und natürlich nicht, beziehen sie es niemals auf sich. Ja. Die sagen immer, der Kunde ist doof.
Ja, klar, genau.
Klar. Aber es gibt so einen, grundsätzlich ist der Kunde immer doof, das habe ich schon gelernt, aber es gibt so einen Tipping Point, wo man tatsächlich sich fragen muss, so viele Geisterfahrer, es könnte sein, ich bin der Geisterfahrer.
Ja, ich bin, weißt du, das ist ein bisschen ähnlich zu dem, was man als Benchmark sieht und was man bereit ist zu tolerieren. Also wir haben ja mal drüber gesprochen, dass es für mich zumindest überraschend ist, ne, dass 3-6% Conversion vollkommen normal sind. Ist für mich total überraschend. Wenn das aber für alle normal ist, dann juckt es keinen. Wenn du eine Retention Rate hast von, was weiß ich, jetzt nehmen wir mal Worst Case, 25-30%, und das ist die Benchmark überall, dann ist es für die Leute normal. Dann ist es akzeptabel. Also ich find das tatsächlich gar nicht so trivial, die davon zu überzeugen. Guck mal, wenn wir hier ein bisschen Liebe reinkippen, dann könntest du die Retention vielleicht um 20-50% steigern.
Also das ist ja ein grundsätzlich faszinierendes Thema. Also du kannst ja mit der Lösung praktisch wedeln und sagen, hier, ich verdoppel deine Conversion Rate, und alle sagen nein. Weil geht ja nicht. Und wir haben doch schon 0,2%.
Genau, und das sind ja... Also,
das würde ja bedeuten, und das ist ja dieses, was dann als Film abläuft, ist, das würde ja bedeuten, wir haben was falsch gemacht. Bisher.
Also ist ja eigentlich die Antwort, also zum einen datengetrieben zeigen, ja, dass besseres Onboarding auch mehr Umsatz bringt. Also das wäre ein reines datengetriebenes Thema. Und auf der anderen Seite ist es aber natürlich aber auch ein Soft-Skill-Thema, dass man den Mitarbeitern eben genau das eben nicht das Gefühl gibt, zu sagen, hier, warum habt ihr das nicht gemacht oder ihr macht das nicht, und sondern das ein bisschen achtsam und proaktiv einpacken, dass sie eben nicht das Gefühl haben, sie haben etwas falsch gemacht. Weil das ist ja ein riesen Problem tatsächlich, ja. Also ich bin gestern gefragt worden, wie kannst du einen Auftrag verlieren, wenn du doch nachweislich mehr Umsatz bringst? Wie kann das sein? Mhm. Und dann sage ich, ja, das hat nichts auf der Sachebene, hat es nichts mit der Sache an sich zu tun. Das ist keine logisch-sachliche Entscheidung, sondern das ist entweder eine Entscheidung, die komplett unemotional auf ganz anderer Ebene läuft, oder eben eine emotionale Entscheidung, weil da irgendwelche andere Kräfte am Wirken sind. Also, und ich finde, diesen Punkt darf man nicht überschätzen. Und ich weiß, wir beide sind da schon häufig in Kampf gezogen auch. Ne? Ich erinnere mich noch an eine Diskussion über Prozessmanagement. Und das sehe ich hier wäre für mich tatsächlich so ein Knackpunkt, dass Leute sagen, wir haben doch einen Onboarding-Prozess. Was wollen die Kunden denn noch? Also wenn die es nicht schnallen, dann haben sie halt Pech gehabt, oder dann Lieblingssatz, dann sind es nicht unsere Wunschkunden, dann passen die nicht zu uns.
Ja, also ich glaube, es ist nie schwarz und weiß. Also es gibt mit Sicherheit Fälle, wo man sagt, okay, das Produkt passt einfach nicht.
Naja, klar. Aber
die Frage ist ja, also eigentlich geht es ja um, stelle ich mich meiner Fehlbarkeit oder der Fehlbarkeit meiner Organisation? Und wie erziehe ich meine Organisation darauf zu sagen, es könnte sein, dass wir Room for Improvement haben. Und das ist auch okay. Und das bedeutet nicht, dass du ein Idiot bist, lieber Mitarbeiter. Sondern, also der Punkt ist ja, wir also anscheinend lobt die Organisation nicht genug die Verbesserung dafür, dass es okay ist, die Leiche im Keller zu verstecken. Das sehe ich ja ganz, ganz häufig. Also jeder kennt, also oder es gibt einen Kreis von Leuten, die kennen die Leiche. Es traut sich aber niemand drauf zu zeigen, weil entweder der Messenger getötet wird oder dann ein Nestbeschmutzer ist, weil du hast unsere Abteilung in den Dreck gezogen. Und dabei geht es ja darum, aber lass uns doch erkennen, was schlecht läuft, damit wir es besser machen können. Das gibt's, also ich weiß nicht, ob es kulturell ist, aber das ist durchaus verbreitet, glaube ich, zu sagen, wir wollen es nicht wissen.
Naja, das ist halt der Unterschied, ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Growth und Fixed Mindset. Ne? Das ist einfach eine Frage der der Kultur und mit welcher Haltung soll diese Organisation geführt werden und was für Menschen heire ich darauf hin? Also, ja.
Und das schlägt sich natürlich in dem Onboarding wieder. Also wenn du sagst, wir haben doch schon das beste Onboarding, dann sagen wir, naja, irgendwas zwischen sie sind überzeugt, weil sie es kaufen und dann gehen sie weg, ist offensichtlich schiefgelaufen. Weil die Enttäuschung sozusagen anscheinend nicht mit den Erwartungen übereintrifft.
Aber weißt du, da fällt mir noch das Thema Online-Kurse ein. Auch darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Wie viel Kurse kaufen die Leute, ohne sie zu gucken? Das wäre ja im Grunde genommen derselbe Mechanismus. Und da frage ich mich, die Anbieter stecken teilweise so viel Liebe und Herzblut in so einen Online-Kurs. Und eigentlich ist es ja auch deren Aufgabe zu gucken und dafür zu sorgen, was war denn der Punkt, dass derjenige gekauft hat? Und warum macht er nicht den Schritt und guckt dann den Kurs an? Also es ist ja letztendlich immer eine Frage, wie beeinflusst du oder wie kannst du das Verhalten beeinflussen, positiv für die Leute? Ne?
Ich war ja mal in einem Mastermind, wo ein Hack empfohlen wurde für Online-Kurse, weil jemand aus Versehen den Fehler gemacht hat, nicht seinen Nicht-Kunden eine E-Mail zu schreiben, dass sie diesen Kurs kaufen sollen, sondern seinen Kunden. Und er tatsächlich eine 40-prozentige Conversion-Rate hatte von den Leuten, die dieses Produkt schon gekauft hatten vor einem Jahr, weil sie vergessen hatten, dass sie es gekauft haben, aber es natürlich total gematcht hat auf das, was sie eigentlich brauchen.
Wahnsinn. Ich meine, ich erzähle das jetzt auch mal, wohl wissend, dass das nicht okay ist und dass ich da selber hingucken muss. Aber ich habe ja eine Nachricht bekommen, dass jemand bei mir einen Kurs gekauft hat. Und ich habe gedacht, verdammt, was ist das für ein Kurs? Wo zur Hölle kommt der denn her? Ja? So. Und dann habe ich überlegt und habe wirklich gesucht und habe dann tatsächlich eine Webseite gefunden, wo dieser Kurs tatsächlich noch verkauft wird. Also eine eigene Webseite. Ich habe sie einfach vergessen, ja, wie es manchmal so läuft. Ja. Und habe dann gesehen, dass die Person nicht die einzige Person war über einen gewissen Zeitraum. Es buggt sogar, ne? Also
es buggt. Was heißt es buggt?
Es
buggt Plätzchen.
Dadurch, dass die Webseite schon 100 Jahre alt ist und ich da überhaupt keine Updates mehr drauf gemacht habe, gar nichts mehr, konnten die Kurse gar nicht geschaut werden. So, der Witz an der Sache ist aber, es hat auch keiner versucht. Das war jetzt wirklich Glück. Also Wahnsinn. Ja.
Aber das ist doch dann eigentlich ein schlechtes Onboarding, würde ich sagen, als Kursanbieterin.
Voll schlechtes, ja, vergessen.
Also, wobei, also, man muss, also ich finde, ein Teil des Onboardings könnte auch sein, so wie ich ein Bücherkäufer bin und ich finde ja, wenn ich das Buch erworben habe, habe ich auch das Wissen darin erworben mit dieser Aktion. Und eigentlich wäre ja schon eine gute Nachricht für mich als Onboarding. Danke, Pascal, dass du diesen Kurs gekauft hast. Damit hast du schon die Hälfte des Weges erledigt. Jetzt bist du schon die Hälfte des Weges zum Master Digitalverkäufer des Jahres irgendwie gegangen. Dann würde ich sagen, danke. Jetzt kann ich mich zurücklehnen. Dann habe ich auch noch ein gutes Gewissen.
Ja,
also die Frage, also die, vielleicht müsste man an der Stelle die Frage stellen, ist der Job des Kurses, das Wissen zu vermitteln oder das Gefühl?
Also jetzt drehst du das doch schon wieder in deine Pascal-Welt rein. Das ist unglaublich. Um zu rechtfertigen, dass du so weitermachen kannst wie bisher. Das Thema ist ein perfektes Onboarding. Das Ziel ist nicht, Pascal ist zufrieden mit gutem Gewissen, den Kurs nicht zu gucken, das Buch nicht zu lesen, sondern Ziel des Onboardings ist ja genau andersrum. Sag mal, da muss man höllisch aufpassen bei dir.
Aber ist Aber wenn der Kunde glücklich ist,
nein,
dass er den Kurs jetzt gekauft hat und ihn nicht geschaut hat.
Denk doch mal an komplexe SaaS-Geschichten. So. Der Kunde ist nicht glücklich. Der Kunde ist eben unfassbar unzufrieden, weil das Tool nicht funktioniert. So, warum funktioniert das Tool nicht? Entweder ist das Tool blöd, ja, dahingestellt, gehen wir mal davon aus, es ist gut, weil das Onboarding nicht funktioniert hat, weil die Kunden, die Mitarbeiter das nutzen, wie sie wollen und das sich zurücklehnen.
Aber es gibt ja auch Produkte, da ist das gute Gefühl Bestandteil des Produktes, also Virenscanner zum Beispiel, ja?
Niemand
will dir dein Gefühl nicht onboardet werden in den Virenscanner. Sondern du willst ihn gekauft haben und das gute Gefühl haben.
Jetzt gehst du genau auf meine Achillesferse, nur um Recht zu haben. Das ist ja wirklich.
Ich hab Recht.
Das ist ja so krass.
Also, beweist mir doch das Gegenteil. Du willst bei einem Virenscanner doch nicht verstehen, wie der Virenscanner funktioniert, sondern du willst das gute Gefühl haben. Also dich möchte ich sehen, wenn dir ein Virenscanner-Anbieter ein Onboarding anbietet. Also, du sprichst also Fenster.
Nein.
Also die Frage ist tatsächlich jetzt, um bei dem Kurs zu bleiben, also ist das das Problem des Kurses, dass der Bedarf des Kunden gereicht hat, ihn zu kaufen, aber nicht ihn zu nutzen?
Nein, ich finde das ein Problem des Anbieters auf jeden Fall, weil Kunden, die begeistert sind, die empfehlen natürlich auch weiter und kaufen weitere Kurse. Also es nützt einfach gar nichts. Du hast jetzt irgendwie einmal einen Kurs verkauft. Ja, toll. Nützt nur gar nichts, wenn der Kunde daraus keinen Mehrwert geschöpft hat, außer im schlimmsten Fall erinnert er sich und auch noch mit einem schlechten Gewissen. Oh, da habe ich Geld ausgegeben, hat mir gar nichts gebracht. Warum es ihm nichts gebracht hat, ist ja vollkommen egal. Es hat ihm am Ende nichts gebracht. Also es ist, nein. Geht nicht.
Aber jetzt mal in dem konkreten Fall. Ja? Du verkaufst einen Kurs und der Kunde nutzt ihn nicht. Was kannst du jetzt besser machen in dem Onboarding?
Also ich könnte natürlich erstmal, wenn er den Kurs gekauft hat, ist ja der Mist an diesen ganzen automatisierten Sachen. Ja? Das heißt, er kauft und bekommt sofort den Zugang. Wahrscheinlich wäre es clever, bevor er den Zugang bekommt, weiß ich jetzt nicht, erstmal zu sagen, wie du diese Plattform nutzt. Du bekommst gleich in einer halben Stunde den Zugang. Hier hast du nochmal.
Ich bin schon eingeschlafen. Erzähl weiter.
Oh, nervst du mich heute, ey. Wahnsinn. okay, nächste Idee. Du kannst hier natürlich während des Kurses über was weiß ich, Community, über Kontaktversuche, über vielleicht auch ein clever gemachtes Targeting, könnte ich mir auch vorstellen, dass man dadurch die Leute vielleicht ranzieht. Ja, du weißt ja, wo hat er gekauft, was weiß ich, auf Facebook, hat er ist auf bestimmte Themen angesprungen, hat deswegen den Kurs gekauft beispielsweise. Dann könntest du ihn theoretisch hier nochmal so ein bisschen bespielen, keine Ahnung. Also müsste ich mir Gedanken zu machen, die Frage ist, rentiert sich das dann, ne? Ich weiß es nicht.
Dass du dir für dich das auf einmal okay ist, einen Kurs zu verkaufen und dann nutze ihn nicht. Ja, dann ist es okay. Also das ist ja jetzt abgefahren. Zuerst prangst du mich an, dass ich sage, das ist okay, ein gutes
Komm
Gefühl
zu machen.
Jetzt frage ich
Komm
dich,
drüber weg.
Wie du das lösen willst. Du dann sagst du, naja, also lösen, dann muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken, ob das eine gute Idee ist.
Komm drüber weg, Pascal.
Aber also, was ich finde. Nur um mich zu rechtfertigen, dass ich deinen ersten Vorschlag hinterfragt
habe. Schön, wie dich das triggert, ey.
Keiner kauft eine Plattform. Ich will doch nicht wissen, wie die Plattform funktioniert. Sondern ich glaube, die Leute kaufen eine Lösung für ihr Problem. Also sie haben ein Problem und das ist das, was sie als Lösung ansehen. Also ist doch die Frage, wie führe ich sie jetzt? Also der Kauf ist ein Schritt von dreien oder so für ihre Lösung.
Ja.
Und eigentlich musst du, also ich als kundenliebender Mensch würde natürlich jetzt ein hohes Interesse daran haben, dass sie ihrem Erfolg einen Schritt näher kommen. Und ich finde, das schöne Beispiel ist immer Apple, mit ihrer Anzeige für den iMac damals, wie du ins Internet kommst, in 3 Schritten. Erstens, du steckst den Stromstecker ein. Zweitens, du verbindest das Modem mit der Telefondose. Drittens, es gibt kein Drittens. Du bist jetzt drin. Das ist doch ein Onboarding.
Das ist ein Onboarding, aber wir sind immer noch bei der Frage, wie überzeugt man intern, dass Onboarding ein Umsatzthema ist und nicht nur Support?
Ja, indem man es mit Zahlen belegt.
Ja, und darüber sind wir gekommen, dass man gesagt hat, der Mensch funktioniert leider nicht nach Zahlen immer, ne, sondern man muss noch ein bisschen zusehen, dass man die Leute mitnimmt und ein gutes Gefühl gibt und kein schlechtes Gefühl. Ich hatte mir noch was aufgeschrieben, da stolpere ich aber drüber, weil ich nicht weiß, ob das aus der selbstständigen Denke heraus ist. Wenn wir Kunden schneller erfolgreich machen, verkaufen wir schneller mehr. Das ist ja eigentlich die Logik, die man als Unternehmen hat. Die Frage ist, hat es einen Mitarbeiter oder kann man das von einem Mitarbeiter erwarten? Ich vermute mal nicht. So, das ist jetzt so, was ich noch so im Hinterkopf hatte.
Was meinst du damit? Also ich verstehe, was du sagst, wir verkaufen schon mehr, aber was ist, ob der Mitarbeiter das versteht oder was ist deine Frage?
Ob das die Motivation ist, deswegen zu sagen, also bringt es was zu sagen, pass auf, du musst das Onboarding als Umsatzthema sehen, weil wenn der Kunde schneller erfolgreich ist, sind wir schneller erfolgreich. So, das ist ja eigentlich die Logik eines Unternehmers. Die Frage ist, ist das nicht die Motivation des Unternehmers und nicht die Motivation des Mitarbeiters?
Ja, ich glaube, das ist in der Tat eine interessante Frage, inwiefern diese Denkweise zu abstrakt für den Mitarbeiter ist.
Ja, denke ich auch. Von daher, das habe ich in Klammern gepackt bei mir. Aber das wären meine 2 Antworten gewesen.
Also es stellt ja letztendlich geht es zurück auf die Motivationsfrage. Also was motiviert den Mitarbeiter, das besonders gut zu machen?
Ja.
Und eventuell ist das einfach sowas wie, wenn er das Onboarding durchlaufen hat, dann darfst du ihn besuchen. Dann darfst du eine Dienstreise machen zu dem Kunden. Dann kannst du mit ihm Kaffee trinken. Machst du so einen Feel-Good-Besuch. Und vielleicht ist es dem Mitarbeiter viel, viel wichtiger, als dass du damit mehr Umsatz machst. Obwohl du damit mehr Umsatz machst, ist die Motivation des Mitarbeiters was ganz anderes.
Ja. Die nächste Frage ist schön.
Ach so, die war nicht schön. Okay, gut.
Welche Unternehmen machen Onboarding richtig?
Also ganz offensichtlich Apple.
Ich habe es nicht gesagt.
Hast du ja das Beispiel schon gebracht, unaufgefordert?
Werde ich heute abgewatscht eigentlich? Ein bisschen, nein. Ne? Gut.
Nee. Fühlst du dich heute abgewatscht?
Unaufgefordert. Müssen wir in der Schule hier?
So werde ich heute abgewatscht.
Ja.
Okay. Ich versuche das einfach nur zu übersetzen, was du sagst.
Mir ist leider das Hotel nicht mehr eingefallen und es ist schade, dass Patrick nicht da ist, weil wir waren nämlich gemeinschaftlich, haben uns da ein Zimmer eingebucht, also unabhängig voneinander. Und das war ein Hotel in Hamburg und ich meine, es gab das irgendwie noch in Berlin und nochmal in
Das hast du mir erzählt, glaube ich.
Mhm. Ja, das war so mega. Da habe ich gedacht, krass, die machen es genau richtig. Was für ein perfektes Willkommen.
Diesem Astra, dass man irgendwie sich auch ein Zimmer bestellen konnte oder sowas.
Ja, das war voll gut. Mensch, wie hieß denn das? Das ist so schade, weil die würde ich jetzt echt gerne supporten. Das war wirklich richtig, warte mal, irgendwas mit Bude. Mhm.
Irgendwas Lieblingsbude oder sowas, glaube ich.
Ja, das war so gut. Also man kann natürlich über den Stil insgesamt immer streiten. Das ist überhaupt keine Frage. Superbude. So, Superbude. Superbude.
Okay.
Ja. Die haben ein unfassbar geiles Onboarding für Hotelgäste und auch für Wiederkehrer. Das heißt, nach meinem Besuch brach der Kontakt auch nicht ab. Es wurde trotzdem weitergeschrieben, fand ich mega. Und auch so eins, pass mal auf, bevor du kommst, ne, habe ich schon Nachrichten bekommen, wie das bei denen läuft und dass ich auch sicher anreise und dass es mir keinen Stress machen muss, wenn ich später komme. Ne? Das funktioniert hier über den und den Check-in und so. Ne? Also einfach sympathisch und nett gemacht. Und zwar so nett, dass ich denke, ah ja, krass, das ist ja schon fast, als hätte das jemand mir persönlich geschrieben. Es hat einen elementaren Unterschied gemacht, weil ich dann wusste, ah, das klappt alles. Ich habe mittlerweile bei Hotels oder auch bei Airbnb, wenn das so automatisiert läuft, ich merke, dass ich trotzdem Stress kriege, weil ich mir unsicher bin, ob das tatsächlich so funktioniert, wie die das schreiben, weil ich es halt oftmals auch gedacht habe, oh nee, Freunde, also das, der Prozess ist von Anno Krach. Ihr habt euch weiterentwickelt oder in eine andere Richtung entwickelt und es passt nicht mehr überein. Und da kriege ich echt Stress.
Ich hatte gestern ein Onboarding von DHL.
Oh Gott.
Das war das erste Mal, dass ich sowas bekommen habe. Ein Fahrer hat eine Nachricht zu deiner Bestellung. Antworte mit Stopp, um keine SMS mehr von Amazon für Lieferungen und Abholungen zu erhalten. Jetzt die Nachricht. Hallo, ich werde bald mit deiner Lieferung eintreffen. Bitte sichere gegebenenfalls deine Haustiere und schalte ein Licht ein, falls es dunkel ist. Vielen Dank. Ich war nicht zu Hause und dachte mir, hä?
Ja, Pascal. Ihr habt doch zwei Hunde, oder nicht? Die
Ja,
regelmäßig die
noch,
Postboten durch die
also,
Hecke jagen.
das stimmt, wenn Sie das Schild Achtung Hunde nicht lesen.
Sehr schön.
Dann stand
Also,
einfach, Ihre Sendung wurde zugestellt.
Apple, wir haben Superbude. Ich finde, es gibt viele, die machen das tatsächlich sehr, sehr gut. Ja. Mir ist jetzt so ad hoc jetzt, also ich. Dadurch, da, also man muss halt selber Kunde sein, um das halt auch beurteilen zu können, ja, ob das wirklich ein fantastisches Onboarding ist. Das, und bei dem
Also, ja.
weiß ich sicher, die waren echt gut.
Ich habe jetzt vor kurzem ein Kurspackage gekauft. Die hatten tatsächlich kein, die hatten eine Onboarding-Mail. Und da stand, weil hier ist der Link, wo du zu den Kursen kommen kannst. Und das, was mich eigentlich am meisten ongeboardet hat, war ein Link zu einer Discord-Community.
Ah, sehr gut.
Das heißt, ich habe dann praktisch diesen Link angeklickt, habe zu meinem Discord-Tool hinzugefügt und habe dann da durch die Kommunikation anderer Leute in diesem Channel dann mein Interesse oder meine Erinnerung an diese Kurse ist dadurch praktisch am Leben erhalten worden und dann habe ich es genutzt.
Ah, siehst du.
Also,
Aber dann hast du doch
obwohl
die
ich.
Antwort gehabt. Was fragst du
Ich
mich dann
wollte
noch?
sie dir doch noch nicht sagen. Aber das war sozusagen meine Erinnerung zu dem Fall,
Ja, sehr
dass
gut.
bei mir das geholfen hat. Ich überlege gerade, wo ich vor kurzem Onboardings hatte, die gut waren. Und das ist so ein unfreiwilliges Onboarding letztendlich. Und da ist auch an anderer Stelle was schiefgegangen. Aber das hat mich dazu geführt, dass ich jetzt einfach einen von diesen Kursen mal schnell im Zug gemacht habe.
Das finde ich gut. So, ich suche hier noch eine allerletzte Frage raus. Für die haben wir jetzt noch Zeit, oder?
Selbstverständlich.
Wir haben nämlich noch ein paar schöne Fragen, finde ich. Ja, das ist, glaube ich, eine schöne Frage für dich wahrscheinlich. Wie kann man Onboarding verbessern, wenn man kein großes Team oder Budget hat?
Wenn du sagst, das ist eine Frage für mich, dann möchtest du, dass ich mit Automatisierung antworte, nehme ich an.
Ja, das ja, liegt ja irgendwie nah, oder? Also.
Also ich würde als Data Nerd sagen, du kannst nur verbessern, was du misst.
Ja.
Und wenn ich ein kleines Team habe, das ist ja völlig egal. Zuerst mal kann ich es nur dann verbessern, wenn ich es messe. Also dann dann kann ich sagen, ist das A jetzt besser als B?
Mhm.
Und dann ist es, glaube ich, egal, wie groß der Schritt ist oder wie viele Schritte ich mache, solange ich kontinuierlich bin. Ich bin ja ein, wie du ja weißt, bin ich ja ein sehr konsequenter Mensch. Ja? Also ich, wenn ich mal was anfange, dann mache ich das auch. Ja?
Wahnsinn.
Weil ich ein großer Fan von Inkrementalität bin.
Von was
bitte? Das heißt, von kleinen Schritten. Es gibt doch diese 1% oder sowas. Das Buch hast du gelesen, ich habe es gekauft. Dieses Small Changes oder sowas. Oder wie heißt das? Micro Habits, glaube ich.
Micro Habits, genau.
Ja. Also, wir haben ja dann eine gute Arbeitsverteilung. Du liest, ich kaufe.
Aber ich kaufe auch, das ist ja auch schon klar, ne?
Natürlich, ja, schon klar.
Also, eigentlich wär Teamarbeit. Sieht anders aus.
Das ist ja das Onboarding. Doch, das ist mein Onboarding bei dir. Ich sage dann, oh, ich habe das Buch gekauft, dann kriege ich die Zusammenfassung und dadurch weiß ich eigentlich, was drinsteht.
Schon mal drüber nachgedacht, dass Teamplay auch sein könnte, ich habe mir ein Buch gekauft, ich schick's dir mal zu, ich glaube, das könnte was für dich sein.
Ich weiß doch, was du schon hast.
Ach Quatsch.
Es gibt kein Buch, das ich kaufe, das du nicht schon gekauft hast.
Manchmal.
Also. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, ich gehe ja, wie du weißt, inzwischen regelmäßig ins Fitnessstudio.
Ja, sehr löblich.
Und es hat überhaupt nicht den Erfolg, was ich haben wollte. Obwohl ich das jetzt schon eine Weile mache. Aber ich glaube an Inkrementalität. Das heißt...
Inkremental, alles klar, jetzt habe ich es auch verstanden. Ja.
Kleine Verbesserungen.
Ja.
Und ich glaube, dass das Gleiche ist bei diesen Prozessen, ist einfach das zu tun, obwohl man eventuell an der einen Stelle nicht sieht, dass das jetzt eine Verbesserung gebracht hat, aber daran kontinuierlich zu arbeiten, ist die Gewohnheit, die man aufbauen muss, um den Erfolg mittelfristig zu haben. Und ich glaube, das ist der Weg, egal wie groß das Team ist. Es geht um Gewohnheit.
Aber Gewohnheit, eine neue Gewohnheit wird nur zu einer neuen Gewohnheit, wenn man sie irgendwie auch positiv belegt. Und da schließt sich vielleicht auch so ein bisschen der Kreis. Also, dass man die Mitarbeiter auch positiv mitnimmt und die Kunden natürlich auch positiv mitnimmt, dass sie wirklich auch das Gefühl haben, dass sie einen Mehrwert haben. Und dass es nicht irgendwie nervig ist, das neue Tool zu benutzen, nervig ist, das Produkt überhaupt erst in Gang zu kriegen und so weiter. Also, schöner Schlussgedanke, Herr Fantu.
Vielen Dank. Ich dachte, du hattest noch zwei Fragen, aber du möchtest jetzt diesen Schluss nicht durch etwa eine profane Frage verpuffen lassen.
Du bist ein Meister darin, jegliche Abmoderation immer wieder zurückzurudern.
Wir wissen ja, heute ist der Pascal-Abwart-Tag, von daher...
Gar nicht. Gar nicht. Nee, tatsächlich nur noch Zeit für eine Frage, war die Idee. Die anderen haben wir, die habe ich jetzt ein bisschen rausgenommen, weil wir da im Sidestep auch schon drüber gesprochen haben. Also hier kam zum Beispiel die Frage noch rein, wie verhindert man, dass Kunden nach dem Kauf inaktiv bleiben? So, da haben wir, das haben wir schon, die Frage hatten wir schon abgefrühstückt, ja?
Es ist okay, wenn's der richtige Anbieter ist, dann ist es okay.
Du schreist nach Watschen heute. Das merkst du aber auch, oder?
Ich glaube, ja. In Bayern sagt man, du schüttelst am Watschenbaum.
Ja, wirklich?
Es gibt so einen Ausdruck, ja?
Ah. Ich weiß nicht, was wir Niedersachsen sagen. Wir reden, glaube ich, gar nicht so viel. Ich weiß es nicht. Ja.
Und das, obwohl Faschingsdienstag ist?
Keine Ahnung, ich bin kein Faschingsmensch.
Oh. Einen Moment. Wo habe ich das? Oh, verdammt, ich in meiner Jacke. Ich hatte eine rote Nase vorbereitet für heute.
Wirklich?
Ja.
Bist du ein Faschingsmensch? Also ich bin überhaupt kein Faschingsmensch. Ich habe da raus.
Ich finde, sich zu verkleiden hat was Schönes. Ich weiß nicht, ob ich diesen Faschingskult oder Karnevalskult so mag, aber ich finde so Motto-Partys hat was Schönes. Also was ich so, kann ja auch ein White Dinner sein oder ein,
Das finde ich auch
eine,
gut.
oder was ich, was eins meiner Highlights war, war eine Bad Taste Party. Wo man sozusagen, und da war ja mein absolutes Highlight dazu, dass das, es gibt ja zwei Arten von Bad Taste Partys. Die eine ist mit Leuten, die man schon kennt und man dann einschätzen kann, dass die das für Bad Taste halten. Viel lustiger ist eine Bad Taste Party, wenn festgestellt wird, mit Leuten, die man nicht kennt, wo man also überhaupt nicht einschätzen kann, was denn ihr normaler Geschmack ist, wenn das jetzt ihr Bad Taste Geschmack ist. Das fand ich mega.
Oh. Ja.
Oh, das Wort zum Fasching. Und ab
Das Wort
morgen wird
zum Verstehen.
gefastet.
Ja, viel Erfolg dabei. Du bist
70
einer der
Prozent habe ich
wenigen, denen ich
heute.
das nicht raten würde.
Du
Du
bist,
hast dann.
nimm ab, war das sozusagen die Aussage? Ja, okay.
Nein, sondern wenn du nichts isst, bist du grantig. Das war die Aussage. Sag mal. Gott, ey.
Ich habe heute gelesen, was ich für eine sehr interessante Aussage halte. 70% der Deutschen finden, dass Fasten eine gute Idee ist.
Ich glaube, das ist doch gut.
Nie im
Aber
Leben haben 70% gesagt, ja, Fasten ist eine super Idee. Oder sie haben gesagt, ich finde, alle anderen sollten fasten. Dann würde ich bei 70% zustimmen.
Pascal, da sind wir doch in der Ehe. In der elendig ewigen Diskussion der Unterschied zwischen Verhaltensdaten und wie nenne ich das Wortdaten? Das, was jemand sagt, ist nicht das, was er tut.
Ja.
Dass es eine gute Idee ist, kann ja erstmal abgenickt werden.
Das ist
Das
so
weiß
wie
er
ein Buch
nicht.
kaufen und lesen.
Genau. Schön.
Das war
Pascal,
auch
es
nett
war
von
mir
dir
ein
jetzt.
Fest für heute.
Ja, vielen Dank. Danke gleichfalls. Und wir hören uns
Dann.
morgen schon wieder.
Morgen geht schon wieder weiter. Genau, mit dem nächsten Thema. Was steht denn morgen an? Weißt du es?
Selbstverständlich. Aus dem Kopf heraus kann ich das beantworten. Mit morgen ist Collect. Was bedeutet
Ja.
Collect? Ich
Das sage
sammle
ich.
das Geld ein.
Ich sammle das Geld ein. Genau.
Genau. Und
Russische
so sehen
Kasse.
wir uns morgen schon wieder
In
und
diesem Theater.
wünschen einen schönen Abend.
Bis
Bis dann.
dann.
Tschüss.
Tschüss.